Hallo und herzlich willkommen zurück zu Überfluss FM, eurem Podcast für ein entspanntes Wochenende. Mein Name ist Flo.
Mein Name ist Matthias.
Und wir sind heute besonders energisch und besonders aufgeregt, euch wieder was liefern zu dürfen. Und sprechen heute unter anderem über unsere Erfahrungen mit dem Training, Yoga versus Krafttraining. Wir sprechen über die GameStop-Aktien, was es damit auf sich hat. Und haben auch noch besondere Leckerbissen für euch aus Kunst und Kultur.
Jo Flo, wie geht's dir denn? Was macht der Muskelkater?
Dem Muskelkater geht's super, ehrlich gesagt. Ich habe immer meine 2-Wochen-Taktung, sage ich jetzt mal, wo ich daheim bin versus wo ich bei meiner Freundin bin. Und nachdem ich jetzt erst heute wieder heimgekommen bin, ist auch das Training in dieser Zeit ein bisschen flach gefallen, weil ich nicht alles zur Verfügung habe, was ich gerne zur Verfügung haben würde. Und dann habe ich das natürlich als Ausrede genutzt, um nicht zu trainieren. Von daher hat sich der Muskelkater erholt, aber er war schon intensiv da. Also das Training funktioniert sozusagen.
Sehr schön. Warum sollte der Flo jetzt Muskelkater haben? Wir haben beschlossen, mal unsere Komfortzone zu verlassen. Der Flo ist ja, hat immer eifrig Yoga gemacht und meditiert. Und ich pumpe seit ein paar Jahren ganz leidenschaftlich, zurzeit zwangsläufig zu Hause. Und wir wollten uns beide mal ein bisschen weiterbilden und haben deshalb beschlossen, mal für einen Monat die Rollen zu tauschen und dem Sport des jeweils anderen nachzugehen. Und da hat der Flo mir eine Reihe von Videos geschickt von einer Amerikanerin. So diese klassischen Yoga-Videos. Und ich habe dem Flo einen kleinen Trainingsplan geschrieben. Was habe ich denn da reingeschrieben, Flo? Was hast du machen dürfen? Oder was hattest du zur Verfügung?
Genau, also mein Trainingsplan bestand immer aus, ich sage jetzt mal, einem 3-Tage-Intervall, also in dem 3 verschiedene Bereiche, Muskelbereiche trainiert werden. Heißt, am ersten Tag waren es Übungen, die für den Rücken eher sind, am zweiten Tag Brust, am dritten Tag Beine. So. Ich weiß nicht, wie sehr wollen wir hier ins Detail gehen über die genauen Übungen, die wir gemacht haben oder die ich gemacht habe?
Ich glaube, ein bisschen. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Flo in seinem Keller ein paar Sachen zur Verfügung hat, zum unter anderem eine Klimmzugstange und daran hängen diese Gymnastikringe, mit denen man ja sehr viel machen kann, und Kurzhanteln. Aber zum Beispiel keine Langhantel und kein Rack, wo man die reinhängen kann. Sprich, so die klassischen Sachen wie Kreuzheben, Bankdrücken oder Kniebeugen sind schon mal rausgefallen, auf die mussten wir verzichten. Und darum mussten wir kreativ werden.
Genau, ja. Also ja, es ist ja eine kleine Liste, von daher kann man schon durchaus kurz darauf eingehen. Beim Rückentraining stand zum Beispiel, oder habe ich zum Beispiel Klimmzüge gemacht, beziehungsweise in meinem Fall negative Klimmzüge. Heißt, man hängt sich ran, springt sozusagen hoch und hält sich dann oben und geht langsam runter. Rudern an den Ringen. Ich weiß nicht, wie man es Rudern an den Ringen am besten beschreiben kann.
Ich glaube, als umgekehrte Liegestütze trifft es, glaube ich, am ehesten. Man hält sich an den Ringen fest und zieht sich nach oben.
Genau. Und dann noch die Reverse Flies mit kleinen Hanteln dann in dem Fall. Also ich habe so 3 Kilo Hanteln genommen.
Und genau, für die hintere Schulter. Das ist habe ich ganz prominent angesetzt, weil ich auch große Probleme mit meinen Schultern habe, weil ich den hinteren Schultermuskel jahrelang vernachlässigt habe und dadurch ist es ins Ungleichgewicht gekommen und darum habe ich das gleich prominent platziert hier.
Achso, also dass die Fehler, die du in deiner Vergangenheit als Trainingssuchti gemacht hast, bei mir ausgemerzt. Das weiß ich zu schätzen.
Und 3 Kilo sind in diesem Fall tatsächlich auch ein ganz amtliches Gewicht für diese Übung. Also da braucht es nicht viel, da geht es ganz viel um Gründlichkeit.
Ja, genau. Was? Ich habe auch
Was hast du denn?
Ja, sorry. Du zuerst.
Und ist der Wurm drin. Was hast du denn für die Brust gemacht?
Genau, also für die Brust tatsächlich hauptsächlich, ich sage mal, also erst einmal Liegestützen und dann Liegestützen an den Ringen. Liegestützen an den Ringen sind ein bisschen intensiver, sage ich jetzt mal, von daher, da sind die Sets ein bisschen kleiner. Und dann noch Schulterdrücken. Und wie kann man sich Schulterdrücken am besten vorstellen? Ist auch mit kleinen Hanteln im Sitzen und dann Man nimmt seine Arme sozusagen, die Ellbogen nach außen, parallel zur Schulter, mit den Gewichten in der Hand und nach oben drücken. Schnelles nach oben drücken und langsames runterlassen. Ich denke, das beschreibt es am besten.
Genau. Ich glaube, über die Ellbogen müssten wir uns nochmal genauer unterhalten. Die gehören nämlich eigentlich nach vorne, also eigentlich im 90-Grad-Winkel zu dem, was du beschrieben hast. Aber das
Vielleicht habe ich
ist
es auch einfach
am
nur falsch
Anfang
beschrieben,
noch kein
Ronny.
Problem. Dann habe ich es dir wahrscheinlich schlecht erklärt. Wir hatten leider nicht die Möglichkeit, das wirklich am Mann zu besprechen. Aber das kriegen wir hin. Aber
Gut,
ich habe
okay,
noch 4 Wochen.
vielleicht
Das
habe ich
heißt noch
da schon
nichts.
erste Fehler gemacht. Aber wir haben eigentlich Rücksprachen gehalten zu den Übungen. Von daher glaube ich, dass ich das meiste einigermaßen richtig performen konnte. Aber die Ausführung ist natürlich schon enorm wichtig und das habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass wenn du den gewünschten Effekt auch erzielen möchtest, dann musst du die Übungen schon auch wirklich genauso machen, wie sie gedacht sind. Und da ist das Auge fürs Detail wichtig. Und ich glaube, das ist aber auch was, was man tatsächlich beim Yoga sogar auch merkt, oder Matze?
Ja, ganz gewaltig tatsächlich. Ich habe Yoga ja lange belächelt, nicht weil ich es für nicht anspruchsvoll halte, aber mich hat vor allem diese Achtsamkeitskomponente, nächstes Mal hat mich immer stark abgestreckt. Vor allem Mehdi Morrison wurde mir mal vorgeschlagen, das ist eine deutsche YouTuberin, die das macht. Und die macht auch noch so ganz furchtbaren Voice-Over. Also die nimmt das, was sie sagt zu den Übungen, nimmt sie nicht direkt auf, sondern spricht das nochmal drüber und dann mit so einer ganz bewusst sanften Stimme und das alles immer optional. Also, keine Ahnung, streck die Arme aus, wenn du das möchtest oder geh so weit, wie du möchtest, wie du dich wohlfühlst. Und ich bin es gewohnt, beim Training angeschrien zu werden und Leute anzuschreien, das ist mir irgendwie sympathischer als diese Pseudo-Wohlfühl-Atmosphäre. Das macht mich total fertig.
Ja, das dachte ich mir schon, dass dir vor allem der Aspekt, dass du den ein bisschen bizarr findest.
Ja, aber ich hab dann den Trick gefunden. Ich habe einfach den Ton ausgemacht und einfach nur nachgemacht, was die Gute macht. Und da war es dann wirklich auch so das Auge fürs Detail. Gerade solche Geschichten wie der Hund, der herabschauende Hund, also dieses Ding, wo man sich auf die Arme stützt und den Hintern in die Luft streckt. Da bin ich auch da gehangen wie der Glöckner von Notre Dame und
Ja.
habe mich auslachen lassen, weil ich eben den Rücken nicht gerade bekommen habe, zwecks mangelnder Gelenkigkeit und was weiß ich.
Ja, vor allem ist der Hund ja eigentlich sozusagen die Basisübung, auf die du immer wieder zurückgehst. Also Yoga ist ja eigentlich alles eine fließende Bewegung, sage ich mal, in einer gewissen Weise. Und du gehst von einer Übung in die nächste und das alles immer schön mit Körperspannung und Rhythmus, sage ich jetzt mal. Also mit Rhythmus der Atmung und so weiter ist ganz wichtig. Und dann eben diese Transitions, diese Übergänge eben fließend hinzubekommen. Und oftmals, ich sage jetzt mal, bist du erst im Liegestütz oder so und gehst vom Liegestütz, gehst du dann wieder in den Hund und so weiter und so fort.
Genau.
Also du findest dich eigentlich immer wieder, vor allem in diesen Übergängen von der einen, ich nenne es jetzt mal Yoga-Übung, Dehnübung, whatever, immer wieder gehst du in den Hund und von dem Hund wieder in was anderes rein. Es ist sozusagen eine Mittelstation, die immer wieder aufkommt. Von daher findet man sich da sehr oft drin, habe ich dann gemerkt. Als ich es
Ja,
damals
ich habe
öfter
das.
praktiziert habe, ich mache es immer noch hin und wieder, aber nicht so, eher so als Aufwärmübung gerade auch jetzt, als ich mit dem Krafttraining angefangen habe.
Du wirst lachen, das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Ich habe das genutzt, um mich gleich mal warm zu machen. Aber wie du sagst, die Details sind extrem wichtig. Ich habe ja auch am Anfang Riesenprobleme mit diesem Yoga-Sitz, diesem irgendwie anders gearteten Schneidersitz, weil meine Hüfte falsch war. Also meine Hüfte ist falsch gekippt und war natürlich steif wie noch was, weil ich von denen ja grundsätzlich mal gar nichts halte.
Ich weiß jetzt gerade aber nicht
Und
ganz, was du mit Yoga-Sitz meinst, muss ich sagen.
ich glaube, das ist so ein extriger Schneidersitz. Ich meine, da gibt es nochmal einen Unterschied, was du mit deinen Füßen machst.
Ach so, ja, okay. Ja, gut, dann weiß ich Bescheid. Ja.
Auf jeden Fall, da hatte ich Riesenprobleme. Das habe ich jetzt inzwischen nach dem Monat, habe ich das ganz gut drauf, aber am Anfang habe ich nicht mal das hingekriegt. Also ordentlich, wirklich mit geradem Rücken im Schneidersitz zu sitzen.
Ja.
Das war wirklich schwierig. Und da kommen wir wieder zu den Details. Da musst du halt die Hüfte zum Beispiel richtig stellen und auch ein gewisses Maß an Gelenkigkeit haben. Also da kommt es eigentlich nur auf die Details an. Und das war auch sehr hart am Anfang für mich da reinzukommen, weil gelenkig war ich null. Also niente.
Hast du,
Und das.
ich meine, du bist jetzt, wir haben vorher drüber gesprochen, ich glaube, Tag 18 oder so. Hast du,
Ja.
also du hast 18 Einheiten sozusagen abgeschlossen. Fühlst du einen Unterschied in deiner
Tatsächlich
Beweglichkeit, in
ganz.
deiner Gelenkigkeit, sage ich jetzt mal?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen.
Okay.
Also der Hund, der geht inzwischen gerade. Ich kann die Beine zwar noch nicht durchstrecken, aber wenn ich sie ein bisschen anwinkel, dann kann ich zumindest den Rücken gerade halten. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei.
Okay.
Da habe ich Fortschritt gemacht. Ich kriege den Schneidersitz endlich hin.
Fersen am
Ich
Boden
habe
beim Hund.
fast. Da
Viel
fehlt es
weiter
noch
bin
ein
ich auch
bisschen,
nicht.
aber gerade. Ja, aber gerade. Die hintere Bewegungskette bei mir in den Beinen, also der Beinbeuger und die Waden sind steif wie noch was bei mir. Also es wird immer besser. In diesen Videos macht sie es ja immer so, die geht in den Hund und dann tritt die so runter. Also die tritt mit den Waden Richtung Boden mit den Hacken.
Ja.
Und dadurch dehnt sich das so ganz zart. Und da habe ich tatsächlich, glaube ich, schon, ich würde sagen, so 4, 5 Zentimeter schon gewonnen.
Ja, das
Was
ist
ich jetzt weiter runterkomme mit den Hacken.
doch eine beachtliche
Und
Verbesserung.
ja, also ich merke das auch physisch tatsächlich. Es gab Tage, da habe ich zweimal Yoga gemacht. Das sind immer so 20 Minuten, eine halbe Stunde die Einheiten. Einmal zum Aufwärmen vom Training, bin jetzt zur Zeit tatsächlich recht aktiv, sechsmal die Woche wieder.
Oh, okay.
Mit moderaten Einheiten. Und dann habe ich das gemacht vorm Training und dann nochmal abends. Zum Runterkommen, zum Entspannen. Und da habe ich dann tatsächlich gemerkt, wie gut das auch tut. Die macht auch ganz viele Geschichten, die dich einfach dehnen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das wirklich klassisches Yoga ist oder so ein Verschnitt. Da gibt es ja gleich auch ganz verschiedene Formen. Auf jeden Fall ganz viele
Ja.
Dehnungsgeschichten waren da auch dabei.
Da
Für
weiß ich
die
auch
Hände,
zu
für die
wenig
Arme, für die
drüber.
Schultern.
Ich habe damals mich jetzt auch nicht groß informiert, außer dass ich mir die YouTuberin gesucht habe, die ich dir eben dann auch gegeben habe und dann diesen
Ja.
30-Tage-Kurs mal gemacht habe und den du jetzt eben auch machst. Also mal gucken, ob du das Programm noch durchziehst. Aber es klingt jetzt so, als würdest du dabei bleiben wollen auch, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich habe das richtig lieb gewonnen
Oh.
mit der Zeit, muss ich gestehen. Also wie gesagt, ich muss den Ton ausmachen, weil sonst werde ich wahnsinnig. Diese Achtsamkeit-Scheiß, mit dem komme ich einfach nicht klar. Das nervt mich. Aber der Rest, so die reinen Übungen, das tut unfassbar gut, dass man sich einfach mal die Zeit nimmt. Jetzt nicht beim Training, so ich muss jetzt meine Sets durchpumpen, dass der Muskel schön brennt und wächst. Sondern dass man durch das Video ein festes Zeitfenster auch hat, das man sich nehmen muss. Man hat diese halbe Stunde und dann kann man es auch gleich gründlich machen, quasi, weil man wird
Ja.
ja nicht schneller fertig.
Das ist interessant. Vielleicht
Das
solltest
tut.
du Videos machen, wie der Drill Sergeant, also du, Leute beim Yoga anschreit. Im Sinne von
Stimmt, das könnte helfen, ja.
die Drill Sergeant Methode Yoga zu machen als Marktlücke. Ich glaube, das hat vorher noch keiner
Tiefer!
versucht.
Tiefer in den Hund!
Ja. Wieso
Ja,
nicht?
das wäre total spannend. Ja, vielleicht machen das, die Inder haben das ja, glaube ich, erfunden vor zigtausend Jahren. Vielleicht war das auch mal was ganz anderes. Ich meine, wenn du jetzt hier in Deutschland in die Sauna gehst, dann darfst du dich ja auch nicht unterhalten oder so. Wirst du total schief angeschaut, wenn du da hüstelst. In Finnland, wo die Sauna erfunden wurde, da saufen die Leute in der Sauna und die haben da richtig viel Spaß drin. Und vielleicht war Yoga, bevor die Weißen das gekapert haben, ja auch mal eine richtig lustige Geschichte. Und so überhaupt nicht achtsam.
Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Also ich bin eigentlich, ich würde eher vermuten, dass Yoga halt einen sehr spirituellen Hintergrund hat und aus
Wahrscheinlich, ja.
religiösen Ebenen kommt, aber vielleicht hat man sich das auch mal. Klingt nach einer indischen Erfindung. Vielleicht hat man es
Ich
auch mal
glaube
ganz
schon,
anders
ja.
gemacht. Oder vielleicht macht man es
Also
mal ganz anders.
deine Variante klingt wahrscheinlicher, das muss ich jetzt einfach zugeben. Aber ich finde, dass manche Leute das zu ernst nehmen. Aber ich glaube, so ist mit diesem Format, mit dem Video und respektive, ich sage es mal, meine Version, wie ich es für mich gefunden habe, ohne Ton, ohne das Achtsamkeitszeug, nur die Übungen machen, das finde ich total super. Da wird mir tatsächlich aber, glaube ich, auch so eine Reihe von Stretching-Videos zeigen, dass man so einen Stretching-Flow macht. Das fände ich, glaube ich, genauso geil. Also einfach eine Reihe von Übungen, wo der Körper sich danach besser fühlt und die du aber sehr, sehr ruhig machen musst, aber auch mit einer gewissen Ganzheitlichkeit. den Körper betrachten. Das fand ich extrem angenehm, sowohl körperlich, weil man danach entspannter ist, nicht mehr so die Muskeln nicht mehr so verkürzt und die Sehnen, und auch geistig dann dadurch.
Ja.
Das hatte ich tatsächlich an Tag 13, das habe ich mir extra aufgeschrieben. Da gab es, die gibt denen immer ganz klangvolle Namen, den einzelnen Stationen in diesem Programm. Und das war, Tag 13 war viel, also fühlen. Und das war eigentlich nur Stretching, ganz viele Sachen, verschiedene, zwischendurch gab es auch Kraftübungen, aber nur an diesem Tag wurde eigentlich nur gedehnt. Und da habe ich mir eine Arte-Doku reingezogen, Nomad de Mer heißt die, über, es sind ein paar Dudes, die auf ihrem Katamaran die Welt bereisen und dann so ganz einfache Technologien suchen, um den Kahn nachhaltig betreiben zu können.
Ja.
Also ein Promo-Projekt für nachhaltige Erfindungen, die auch in Entwicklungsländern angewendet werden können. Das habe ich mir dazu angeschaut. Ich glaube, da waren sie gerade in Thailand, also auch schöne Kulisse und alles. Und Nachhaltigkeit erwärmt mir eh immer das Herz. Und dazu dieses Stretching, das war total geil. Also da hatte ich tatsächlich am meisten Spaß.
Also ich habe das gerade kurz gegoogelt, und also die Wurzeln des Ganzen liegen in der Yoga-Philosophie, liegen im Hinduismus und im Buddhismus. Heißt es hier.
Okay.
Hat auch Jahrtausende Tradition. Und ja, viel mehr wollte ich jetzt nicht lesen.
Ja, das verstehe
zurück
ich. Aber auf
jeden
Fall in Indien.
Upanishaden.
Upanishaden, okay. Was ist das?
700 vor Christus.
Okay.
Die also Upanishaden sind gedacht. Eine Sammlung philosophischer Schriften des Hinduismus und Bestandteil des Veda.
Okay,
da kenne ich mich zu wenig mit den Schriften und so weiter aus. Oder den
okay, dann.
Auf jeden Fall, also einen religiösen Ursprung und Meditation, also eine starke Verbindung zur Meditation und sowas auch. Und dementsprechend auch so diese Chakrenlehre und sowas ist da auch irgendwo alles mit drin verbündelt, sage ich jetzt mal. Ich habe mir übrigens, nachdem du von der Nomade Meer-Doku gerade gesprochen hast, ich habe mir die auch angeschaut, die eine, die du mir geschickt hast. Mhm. War ganz interessant. Ich habe es natürlich auch beim Training gemacht. und es ging, in Singapur waren sie. Und darum, wo das Essen herkommt aus Singapur und so weiter. Und dann haben sie sich da was abgeschaut, wie die Leute in dieser riesigen Metropole teilweise Gemüse anbauen. Obwohl es ja eigentlich quasi keinen Platz dafür gibt und so weiter.
Genau. Und über dieses Verfahren wollten wir tatsächlich auch mal ein eigenes Format machen. Das wollten wir mal besprechen. Das will ich mir jetzt noch aufheben.
Gut, so viel dazu. Wir quatschen jetzt hier schon jede Menge so vor uns hin. Jetzt gehen wir aber vielleicht einfach mal in unsere, also das war jetzt die Rubrik Versuchskaninchen übrigens, für jeden, der es noch nicht ganz mitbekommen hat. Und dann wollen wir jetzt weitermachen mit der Rubrik Erklär's einem Idioten. Und in der heutigen...
Also, ganz kurz, ich war ja eigentlich noch nicht fertig, glaube ich.
Oh, entschuldige. Ja, bitte.
Ich hätte eigentlich schon gern noch gewusst, nachdem wir jetzt von vom Versagen des Herrn Schneider gehört haben, wie es um deinen Muskelkater steht und um deine Fortschritte und wie du dich gefühlt hast mit dem Training.
So, ja.
Im kurzen Abriss.
Gut. Ja, also insgesamt, ich habe mir schon schwer getan ich tue mir schon schwer an einigen Stellen immer wieder, dann auch die Form einzuhalten und die Körperspannung zu haben, jetzt bei so Sachen wie Liegestütz an den Ringen und sowas.
Ist aber auch anspruchsvoll.
Ja, genau, es ist, da tue ich mir schon immer noch auch schwer, aber ich habe schon den Anreiz dahinter gesehen und gespürt, dass du halt schon, wenn du es richtig machst, dann kann das auch Spaß machen und dann können sich halt da auch, ich sage jetzt mal, relativ effizient auch erste Erfolge einstellen und werden da erste Erfolge sichtbar, und das kann dann schon, hat dann schon einen motivierenden Faktor. Also ich verspreche nichts, aber ich versuche mein Bestes, um dran zu bleiben.
Das klingt doch spannend. Hast du dich auch brav an das Gebot von Magerquark und Flocken gehalten?
Ich habe, ja, eigentlich,
Ja,
es war
was
nicht,
hat es gegeben?
hab mich nicht immer an, aber wenn es nicht Magerquark war, dann war es eine Mischung aus Magerquark und Joghurt oder so und jede Menge Nüsse und solche Sachen. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt mir die Proteinshakes zusammenschmeiß und mir diesen Spaß gönne, aber ich achte schon vor allem an Trainingstagen dann auf die Proteinzufuhr in meine Möglichkeiten. Also ich gehe jetzt nicht extrem weit in diesen Bemühungen, aber alles im Rahmen, sage ich jetzt mal.
Na, das klingt doch vernünftig. Okay,
Vielleicht
dann
versuche
können
ich
wir
mal so
gerne
einen
weitergehen.
Proteinshake beim nächsten Mal. Mein Bruder hat tatsächlich so Erbsenproteinpulver daheim.
Ah,
Also ich glaube, das gleiche
ja.
Zeug, was du hast, tatsächlich. Kannst du mir mal ein Foto
Echt?
schicken? Ob das vielleicht
Mach
das
ich.
gleiche ist.
Also das ist höchst empfehlenswert.
Was tust du da dann rein? Einfach Wasser, oder?
Ja, ich nehme Wasser.
Okay.
Bin kein Fan von Hafermilch.
Ja, ich auch nicht. Nicht wirklich.
Das packt mich nicht.
Nee. Ich habe letztes Mal, ich glaube, Hafermilch und Magerquark habe ich versucht. Also einfach nur so ein bisschen,
Und?
damit es ein bisschen von der Konsistenz her ein bisschen
Ja,
flüssiger wird.
das muss man ein bisschen anrühren, den Quark, ja.
Das war dann eigentlich ganz gut. Also da passt die Hafermilch eigentlich
Ja.
ganz gut, fand ich. Weil das schmeckt dann
Das
auch
kann
nicht so raus,
funktionieren,
es ist
ja.
halt leicht süßlich.
Ja, und es wiegt sich mit dem sauren oder ja doch dem sauren Geschmack vom Quark ein bisschen auf. Das geht dann. Aber so, ich finde vor allem im Kaffee hat Hafermilch halt überhaupt nichts verloren.
Ja, gut, aber ich meine, du
Das.
kennst mich, ich trinke ihn eben mit wenig Milch, deswegen auch mit wenig Hafermilch und da würde ich es dann auch fast nicht merken, glaube ich.
Nicht.
Aber das macht es halt auch
Nee,
nicht fett.
nee. Alles klar.
Genau, nee, aber ich
Dann,
bin, also wie
wenn
gesagt,
du
ich bin
schon.
bemüht weiterzumachen mit dem Zeug. Und ich denke mal, wir werden bei der nächsten Aufnahme auch wieder ein Update geben, was das angeht.
Ja, das fände ich doch spannend. Und ich werde mich an der Krähe versuchen.
Da bin ich sehr gespannt, wie lange es dauert, dass du das hinbekommst. Aber ich würde fast mit dir wetten, dass es bis nächstes Mal noch nichts wird. Das macht dir
Nee, ich
nicht zu
glaube auch
große
nicht. Also
Hoffnungen.
zur Erläuterung, die Krähe ist dieser komische Handstand, also wo man sich auf die Hände stellt und die Knie quasi gegen die Oberarme drückt. Das kann man sich das vorstellen? Ich glaube, ich erkläre das gerade nicht richtig
Ich weiß,
klug.
wie es aussieht, deswegen kann ich schlecht beurteilen, aber wer will, kann es ja googeln. Krähe,
Ja,
Yoga,
Krähe.
Position oder sowas. Und dann findet man
Also es
schon.
ist total lachhaft eigentlich. Es ist richtig lächerlich. Das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Ich glaube, das ist so ein Riesenfake. Ich
Ja, ich glaube,
glaube,
die
das
hängen
gibt's
sich
gar
irgendwie an
nicht.
Seilen auf, damit es funktioniert. Ja. Gut.
Gut.
Okay.
Wenn du schon so weit vorgeprescht bist, dann starten wir in Erklär's einem Idioten. Der Idiot bist in diesem Falle du. Und darum frage ich dich. Weißt du, was mein Lieblingswort des Jahres 2021 ist?
Nein.
Das Wort ist Short Squeeze. Und wir starten mal bei den Basics. Es geht heute um die amerikanische Firma GameStop. Das ist eine Einzelhandelskette, die auch Filialen in Deutschland betreibt. Das Geschäftsmodell ist eigentlich total aus der Zeit gefallen. Man kann da alte und neue Videospiele kaufen und verkaufen. Also interessant ist, dass das halt auf Datenträgern ist. Du verkaufst da DVDs. Und heutzutage lädt man das ja alles nur noch runter.
Ja, beziehungsweise Codes, die du in den Schachteln dann hast und aber
Genau, also, aber kein
trotzdem
Mensch kauft das mehr.
physische Schachteln, in denen der Code dann drin ist oder so.
Naja, auf jeden Fall. In Zeiten von Streams und Downloads galt das Unternehmen eigentlich als Pleitekandidat. Die Aktien von GameStop sind Ende letzten Jahres bei etwa 20 Euro das Stück rumgedümpelt. Im Januar diesen Jahres wurde es dann aber richtig spannend. Wegen des Lockdowns haben die Leute mehr Videospiele gekauft und ein neuer Investor wollte den Laden wieder flott machen. Es gab recht wenige Menschen, die daran geglaubt haben, aber einer davon war der Amerikaner Keith Jill. Der hat unter anderem in dem Subreddit Wall Street Bets, also Reddit ist ein soziales Medium, wie ihr sicher wisst, und da gibt es den Subreddit Wall Street Bets, wo Leute sich zusammenfinden, die gerne an der Börse spekulieren wollen. Und da hat dieser Keith Gill seine Öffentlichkeit genutzt, um andere Kleinstinvestoren von GameStop zu überzeugen. Das Prinzip ist ganz simpel: wenn mehr Leute die Aktien kaufen, steigt ihr Wert. Und der diese Aktien hält, macht dann beim Verkauf Gewinn. Also profitieren am Ende die Anleger und die Unternehmen und am Ende sind alle glücklich. Das ist aber leider nicht so. Denn die Kleinstanleger haben an der Börse eigentlich gar nichts zu melden. Das Geschehen wird von den großen Hedgefonds dominiert. Da bewegen wir uns dann kapitalmäßig zwischen 20 und 90 Milliarden Euro. Da gehört zum Beispiel auch die Bank BlackRock dazu, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt. Was haben die Hedgefonds jetzt damit zu tun? Die wollten nicht, dass die GameStop-Aktien sich erholen, weil sie auf das Fallen der Kurse von GameStop gewettet haben. Wie man jetzt an der Börse wetten kann? Dafür haben sich sehr findige Asker etwas ausgedacht, nämlich Leerverkäufe. Normalerweise ist es an der Börse so wie oben beschrieben, man versucht zu einem niedrigen Preis zu kaufen und zu einem hohen Preis zu verkaufen. Die Preise bilden sich dann aus Angebot und Nachfrage. Verzeihung, kurzer Cut, muss einen Schluck trinken.
Alles gut, so viel Zeit muss sein.
Leck ist das anstrengend.
Ich weiß nicht, habe mich jetzt einfach ruhig gehalten. Sollte ich irgendwelche Zwischenfragen schon stellen oder kommen wir nachher, wenn dann dazu?
Wenn du Fragen hast, stell sie.
Ich kann nur vielleicht was ergänzen, sage ich jetzt mal hier und da, denke ich eher.
Okay. Bilden sich aus Angebot und Nachfrage. So kann man jetzt aber nur vom Kurs Gewinn profitieren. Beim Leerverkauf ist das Gegenteil der Fall. Nehmen wir an, dieser Podcast ist eine AG. Und weil wir nicht genug Hörer haben, fällt der Preis unserer Aktie stetig ab. Und momentan steht er bei, sagen wir, 10 Euro das Stück. Jetzt hat der Flo 10 Überflussaktien, von deren Wertverlust ich gerne profitieren möchte. Also frage ich den Flo, ob ich mir eine Woche lang seine Aktien für 10 Euro ausleihen darf. Flo weiß, dass seine Aktien eh nichts wert sind und stimmt gerne zu. Ich leihe mir die Aktien und verkaufe sie sofort für 100 Euro. Also pro Stück 10 Euro, ich verkaufe die 10 Stück, krieg 100 Euro dafür. Nach dem Ablauf der 7 Tage Leihfrist schaue ich dann in meine Börsen-App rein und stelle erfreut fest, dass der Kurs der Überflussaktie auf 5 Euro das Stück gefallen ist. Jetzt kaufe ich das Aktienpaket, das ich davor für 100 Euro verkauft habe, für 50 Euro zurück. Dann gebe ich dem Flo seine Aktien und die 10 Euro Leihgebühr zurück und habe am Ende 40 Euro dran verdient. Fertig ist der Leerverkauf. Im Fachjargon heißt das Shorts. Erneuter Cut und weiter geht's. Im Falle von GameStop ist jetzt aber was anderes passiert. Durch Apps wie Robinhood oder Trade Republic, die mit der nervigen Werbung, haben auch Privatleute einen einfachen Zugang zum Aktienmarkt. Gehen wir zurück zu Keith Gill und dem Subreddit Wall Street Bets. Die haben nämlich gemerkt, dass die Fondsmanager durch Leerverkäufe den Preis drücken wollen. Das ist ja eine self-fulfilling prophecy. Wenn die geliehenen Aktien massenhaft verkauft werden, fällt der Preis ganz automatisch. Also können die großen Fonds den Markt manipulieren, wie sie lustig sind. Die Anleger um Keith Gill hatten aber keine Lust darauf und wollten ein Exempel statuieren. Sie haben ab Mitte Januar massenhaft GameStop-Aktien gekauft, genau die Aktien, die die Fondsmanager sich geliehen hatten, um sie billig zu verschleudern, und haben dadurch den Preis in die Höhe getrieben. Tatsächlich ist der Preis zwischen dem 12. und dem 28. Januar von 20 auf 480 Euro gestiegen. Und die Fonds mussten die Aktien zu diesem Preis zurückkaufen, sie hatten sie ja nur geliehen. Die Hedgefonds haben also pro Aktie bis zu 460 Euro Verlust gemacht. Am Ende ging der Verlust in die Milliarden und ein Fonds musste sogar von einem anderen gerettet werden. Dieses Phänomen nennt man im Fachjargon Short Squeeze, wo wir jetzt bei meinem Lieblingswort des Jahres wären. Jetzt wird's aber richtig spannend. Die Börsen-Apps, darunter Trade Republic und Robinhood, haben den Kauf der GameStop-Aktien blockiert, man konnte sie nur noch verkaufen. Die Begründung, sie haben Marktmanipulation durch die Kleinanleger befürchtet. Also haben die mobilen Broker den Markt manipuliert, damit die Hedgefonds ihre Aktien billiger zurückkaufen können. Warum haben sie das getan? Mindestens einer der großen Hedgefonds, die durch den Short Squeeze Verluste gemacht haben, hält große Anteile an Robinhood. Jetzt müssen wir uns fragen, können die das so einfach machen? Zum Glück nicht. Die texanische Staatsanwaltschaft ermittelt gerade gegen die Betreiber von Robinhood wegen Marktmanipulation. Ob es ein Verfahren in Deutschland gibt, konnte ich leider nicht herausfinden. So,
aber was bleibt uns jetzt davon? Trade Republic hat genau das gleiche gemacht, oder?
Ja, die haben es auch gesperrt. Ja. Also da wird vermutlich auch noch was kommen, aber ich weiß nicht, ob und wer das
Ja, ich glaube, das ist alles noch sehr im Gange gerade. Also die genauen Konsequenzen haben sich da noch nicht so draus ergeben.
Hey, das ist, glaube ich, auch ein
Riesending. Also die nochmal, Robin Hood und Trade Republic haben den Kauf gesperrt. Ich dachte, die hatten den Verkauf gesperrt. Oder habe ich das missverstanden?
Nein, nur den Kauf.
Nur den Kauf. Das heißt, die einzige Option, die die Anleger hatten, waren die Aktie für 480 oder was auch immer zu verkaufen.
Genau. Es ist ja so, die Reddit-Nutzer haben versucht oder haben die ganze Zeit gekauft und dadurch den Preis getrieben. Mhm. Und somit auch den Wert der Aktien, die sie schon besessen haben.
Ja.
Und das wäre auch wahrscheinlich noch eine Weile so weitergegangen. Aber dadurch, dass sie dann nicht mehr kaufen, sondern nur noch verkaufen konnten, haben die Leute verkauft und durch den Verkauf fallen die Preise. Sprich, die Hedgefonds konnten es billiger wieder zurückkaufen. Also hat Robin Hood hier den Markt manipuliert, um die Hedgefonds vor größeren Verlusten zu bewahren.
Ja, müsste es nicht eigentlich, ich sage jetzt mal, klare Gesetze gegen sowas geben? Diese Trading-Apps, sage ich jetzt mal, die sind ja was relativ, was ist jetzt direkt neu, ist es vielleicht jetzt auch nicht die Idee, aber es bringt irgendwie ein anderes Element in den Markt, vor allem wenn diese Trading-Apps dann hergehen und da eingreifen und eingreifen können und dann das auch tun. Also einen Fall dieser Art gab es wahrscheinlich vorher noch nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste. Von daher ist es schon was eine sehr, sehr neue Entwicklung, sage ich jetzt mal. Und es ist spannend, was da dann auf gerichtlicher Seite rauskommt aus diesen Prozessen.
Auf jeden Fall. Also zumindest die Dimension des Ganzen ist total neu, weil wir haben es ja vorhin gesagt, die gehen da mit 20 bis 90 Milliarden Dollar rein, die Hedgefonds, oder haben dieses Kapital. Kommt natürlich immer darauf an, wie viel sie in einzelne Unternehmen reinstecken oder in einzelne Spekulationen, aber das sind einfach Mengen, wo einzelne Anleger überhaupt nicht gegen anstinken können. Deshalb ist das bisher nicht vorgekommen. Und dadurch, dass jetzt alle durch diese Trading-Apps sehr einfachen Zugang zum Markt haben, brauchen die sich ja wirklich nur noch abzusprechen, um dann riesige Kapitalmengen mobilisieren zu können, die sogar den Hedgefonds gefährlich werden.
Mhm.
Und dann möchte ich eigentlich schon zum Fazit vorschreiten. Das war jetzt eine sehr schlechte Überleitung wie in einem billigen Referat. Also, was bleibt uns davon? Experten meinen, dass GameStop eine klassische Blase war. Also, dass das Unternehmen nicht annähernd die Substanz für diese Kurssteigerungen hatte. Und es wissen wir alle, oder beziehungsweise es wussten alle, die da mitgespielt haben, es gab zwar eine seichte Hoffnung, dass das Unternehmen demnächst nicht Konkurs geht, aber mehr auch nicht. Aber es geht um viel mehr. Viele Anleger wollten damit etwas gegen die uferlosen Finanzspekulationen tun. Einer, das hat einen sehr viel beachteten Brief verfasst, in dem er sagt, dass er sich an den Bankern dafür rächen wollte, wie sehr die Menschen unter der Finanzkrise 2008, 2009 gelitten haben.
Mhm.
Die ist ja damals vor allem durch die Immobilienblase, beziehungsweise das Platzen der Immobilienblase von den Lehman Brothers hervorgerufen werden. Und die Amerikaner...
Ja, hier möchte ich gern kurz einspringen und jeden, der den Film noch nicht gesehen hat, den Film The Big Short empfehlen. Also übersetzt, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, aber es ist ein genialer Film über eben diese Immobilienkrise und wie sie letztlich dieses Wetten gegen den Immobilienmarkt gewisse Einzelpersonen stinkreich gemacht hat um diese Zeit. Da gibt es einen ganz berühmten, der auch jetzt wieder über die Bitcoin-Spekulation letztens sich negativ geäußert hat. Und ich glaube, Michael Burry heißt der Mann. Also Burry. Ich muss es mal kurz googeln. Und der wurde letztlich da verfilmt. Unter anderem, genau, Michael Burry. Und es ist ein extrem interessanter Film, der die Thematik die ist auch jetzt, worum es jetzt auch in der GameStop-Aktie quasi ging, so ein bisschen. Und über diesen ganzen spekulativen Hintergrund von dem, was da an der Börse abgeht und was damals passiert ist mit dem Housing Market, also mit dem Immobilienmarkt in den USA, extrem einfach darstellt und erklärt und tolle Schauspieler drin, richtig schöner Film, kann ich jedem empfehlen. The Big Short. So, sorry. Weiter im Text, Matze.
Kein Problem. Also vor allem hat es sich um den Racheakt gehandelt und vor allem um ein Gefühl der Macht. In Deutschland gibt es ganz wenige Gesetze, die den Finanzmarkt regulieren. Weltweit gibt es eigentlich überhaupt keine. Ich glaube, bei uns ist der Handel mit Leerverkäufen bis zu einem gewissen Grad reglementiert bzw. untersagt, aber das ist natürlich den Amerikanern egal. Und da unzählige deutsche Unternehmen und ja, ich denke sicher auch die Regierung irgendwo in amerikanischen Banken Gelder angelegt haben oder da finanziell irgendwie verwickelt sind, wird sich jede Finanzkrise, so wie 2008, 2009, auch auf uns auswirken. Sprich, wenn die mit Leerverkäufen handeln, also mit solchen Hochrisikopapieren, dann kann uns das immer treffen. Und darum war es sehr interessant zu sehen, dass man die auch zu Fall bringen kann, diese Hedgefonds.
Ja, ich denke mal, zu Fall bringen ist ein bisschen ein großes Wort, aber
Doch, der eine.
Schon einen Schlag versetzt, auf jeden Fall.
Der eine, dessen Namen ich leider gerade nicht parat habe, der wäre fast pleite gegangen, wenn ihm die anderen kein Geld geliehen hätten. Der wäre fast draufgegangen.
Gut, dass er Spitzel hat.
Wir haben es geschafft. Gut, dass er Spitzel hat, ja.
Oh mein Gott.
Aber die Story wird noch besser. Nämlich ganz aktuell, ein Haufen von diesen Reddit-Usern, die da aus den Kursgewinnen profitiert haben, haben jetzt gesagt, dass sie von Aktien so viel Ahnung haben wie Affen und Affen müssen ihrer Meinung nach zusammenhalten. Darum haben sie $400,000 gesammelt und dann das Dien Fossey Gorilla Fund in Ruanda gespendet. Das heißt, sie haben die Patenschaft für 3.500 Gorillas in Afrika übernommen.
Oh, das ist cool.
Sie haben nicht nur den richtigen Leuten das Geld abgenommen, sie haben damit auch noch Gorillas gerettet. Und zwar ganz schön viele, 3.500 nochmal. Und das finde ich wirklich herzerwärmend, muss ich sagen, an dieser Geschichte. Und darum ist Short Squeeze mein Lieblingswort des Jahres, weil genau die Richtigen damit auf die Schnauze geflogen sind und das Geld halt auch noch sinnvoll angelegt wurde.
Ja, Wahnsinnsgeschichte. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass sowas auch mal passiert. Ja, einfach irgendwo mal was anderes und mal, da sieht man mal, dass die Massen durchaus was bewegen können und dass man sich nicht alles gefallen lassen muss. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer nächsten Rubrik, unser Fundstück des Monats. Und wir haben uns beide wieder was Schönes ausgesucht. Und ich habe euch heute was mitgebracht. Ich habe heute einen Film mitgebracht mit dem Namen The Secret Life of Walter Mitty. In Deutschen Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Gespielt von Ben Stiller. Ben Stiller ist in der Hauptrolle. Der spielt den Walter Mitty. Kristen Wiig. Unter anderem Sean Penn ist mit dabei. Und Adam Scott. Das sind so die Hauptakteure in diesem Film. Und darin geht es um einen Tagträumer, also diesen Walter Mitty. Und der arbeitet bei einem renommierten Magazin namens Life. Und arbeitet dort mit deren besten Fotografen zusammen. Und sein Job ist dabei allerdings eher ein langweiliger, ein mondäner, sage ich jetzt mal. Zumindest auf den ersten Blick, könnte man sagen. Nämlich verwaltet er die Negative der Fotos, die ihm geschickt werden. Und also letztlich ist es, er arbeitet irgendwo in einem dunklen Keller und archiviert da eben. Also man könnte sich Spannenderes vorstellen. Aber er arbeitet halt für dieses große Magazin. So, Life soll jetzt aufgelöst werden. Und somit arbeitet jetzt das Unternehmen an der allerletzten Ausgabe des Magazins. Das Cover für das letzte Foto, für diese letzte Ausgabe geht jedoch verloren. Und es ist das erste Mal, dass dem Walter Mitty sowas passiert ist und dann bei so einer wichtigen Aufgabe. Muss ich nochmal von vorne anfangen.
Kein Problem.
Und das Coverfoto für diese letzte Ausgabe geht jedoch dem Walter Mitty verloren, beziehungsweise geht dem Fotografen verloren. Also der Fotograf hat dem Walter Mitty einen Brief geschickt und mit bei diesem Paket dabei waren eben die Fotos, aber das Negativ für das entscheidende Foto ist verloren gegangen. Und jetzt begibt sich Walter Mitty, weil dieser Fotograf, Sean O'Connell ist der Name, gespielt von Sean Penn, ist notorisch schlecht aufzufinden, hat selber kein Handy oder irgendwas, man weiß nie, wo er wirklich ist. Und er hinterlässt nur so kleine Spuren, sage ich jetzt mal. Und Walter Mitty begibt sich jetzt auf die Reise und begibt sich raus aus seinem gemütlichen Stadtleben und seinem langweiligen Job und begibt sich auf die Reise und auf die Suche nach diesem Fotografen, um dieses Negativ aufzuspüren. Und aus dieser abenteuerlichen Suche für einen Menschen, der in seinem Leben nie sowas gemacht hat, aus Gründen, die man im Laufe des Films auch erfährt, ergibt sich eine wahrliche Weltreise, sage ich jetzt mal, mit wirklich atemberaubenden Bildern und spannenden, witzigen Geschichten, die einem so ein bisschen die Schönheit und die Diversität unserer Erde aufzeigen und verschiedener Länder, die er da besichtigt. Und ich habe mir den Film vor ein paar Wochen mit meiner Freundin wieder angeschaut. Das zweite Mal, dass ich den Film gesehen habe, und es hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt. Einfach eine spannende, schöne Geschichte. Der Film nimmt sich nicht zu ernst. Und die Bilder, die vergisst man irgendwie nicht. Also er lebt von seinen Bildern, er lebt von seiner Atmosphäre. Und man sieht diesen Charakter Walter Mitty so ein bisschen aufblühen, je mehr er sozusagen rumkommt in der Welt. Genau.
Klingt auf jeden Fall total spannend. So gerade jetzt zur Zeit wünscht man sich ja ein bisschen weg, ein bisschen rausträumen zu können aus seinen eigenen vier Wänden.
Oh ja, auf jeden Fall.
Und mal wieder was Schönes, Lebensbejahendes zu sehen, das kann sich ja nicht schaden. Ja,
genau.
Ja, bei mir wird es auch lebensbejahend. Ragazzi e ragazzi, oggi parliamo della Gruppa Talco della Italia. Ha? Also ich möchte euch die... ich möchte betonen, ich habe das Modul Italienisch A2.2 bestanden, knapp aber bestanden, und ich muss mich jetzt nie wieder damit rumärgern.
Nice.
Ja, also war ich besser als alles andere.
Wir sind alle stolz auf dich.
Danke, danke. Ich möchte euch die Band Talco vorstellen aus Venedig. Die Jungs spielen sehr flotten Ska-Punk. Normalerweise nicht meine Musik. Also Ska ist großartig, Ska-Punk ist meistens zu amerikanisch und klingt zu sehr nach Blink-182. Aber die sind super, haben meistens Trompete und Saxophon dabei, sehr flott unterwegs, sehr schnell, geben sehr viel Dampf. Mit sehr mitgröhlbaren oder mitgröhlfähigen Refrains. Und sind vor allem gut geeignet, meiner Meinung nach, für die Autobahn Richtung Süden. Ist zumindest immer das, was ich einlege, wenn ich dann Richtung Berge oder Richtung Italien steche. Große Empfehlung, macht sehr viel Spaß. Anfangen würde ich an eurer Stelle mit den Tracks La Parabola dei Bagatti, La Macchina del Fango und Never Dat. Und ich habe mir hier noch was aufgeschrieben. Einen kleinen Game Changer. Ich trinke eigentlich meine Cappuccino... Oder habe ich jetzt immer runter reduziert, was den Milchschaum angeht. Und jetzt bin ich tatsächlich nur noch bei einem winzigen Tropfen Milchschaum, der da drauf kommt. Und ich habe herausgefunden, dass es das schon gibt. Und das heißt Café Macchiato. Also quasi nur ein Tropfen Milchschaum, damit der Geschmack vom Espresso besser trägt und nicht mehr, damit es nicht verwässert. Ist einen Versuch wert.
Das ist also die Kunst des Kaffeemachens wieder mal revolutioniert.
Ja, mal
oder nur für dich entdeckt,
dass es schon lange gab.
Das ist natürlich erschütternd, wenn man denkt, man hat was Neues kreiert und dann stellt man fest, oh Mist, hat ja schon mal jemand vor mir gemacht.
Ja, ich war gerade schon dabei, Schanklizenz zu beantragen, Räume zu mieten und alles, aber ja. Da musste ich feststellen, dass es wohl doch nicht so einzigartig war.
Kaffee beim Schneider? Ich wäre dabei.
Ja, unbedingt, unbedingt.
Ja, schön. Klingt interessant, vielleicht höre ich auch mal rein. Ska ist jetzt nicht wirklich meine Musik, glaube ich. Aber
Ja,
ich
du bist ja
erinnere mich an
alter
unsere
Hip-Hopper.
Roadtrips nach Kroatien. Und da sehe ich sowas schon als passende Musik. Und da hätte ich dann schon richtig Bock drauf, gleich mal den Brenner runterzufahren.
Gut, dann würde ich sagen, mach mal
Gut.
Deckel drauf, oder?
Ja, damit
Haben wir
war es das auch
alles.
schon von uns. Wir haben noch eine kleine Ankündigung am Rande. Wenn ihr diese Folge anhört, die wird oben sein ab dem, was ist heute?
Freitag.
28. Ab Freitag, 2. April abends. Ich denke mal 17 Uhr oder sowas in die Richtung. Und zu dieser Zeit werden wir, oder bis dahin wird auch auf unserem YouTube-Channel ein Video hochgeladen werden. Und wir haben uns was bisschen anderes überlegt und was bisschen anderes gemacht dieses Mal. Und haben auf YouTube Gaming-Content produziert. Und es schaut so aus, dass Matze und ich uns zusammengesetzt haben und den Videospielklassiker Age of Empires 2 gespielt haben. Das ist ein sehr historisch veranlagtes Spiel, sage ich jetzt mal, oder es basiert sehr auf Geschichte. Und Matze als Geschichtsexperte sitzt dann quasi bei mir virtuell und erzählt euch ein bisschen was zu den geschichtlichen Hintergründen, die wir da in dem Spiel dann wiederfinden, während ich die Kampagne des Spiels spiele. Und wir hatten riesen Spaß dabei und wir freuen uns, wenn ihr da mal reinschaut. Es ist so eine halbe Stunde ungefähr das Video. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall in Zukunft da noch mehr in die Richtung produzieren. Und wir freuen uns aber auch über euer Feedback. Einerseits, was diese Folge hier heute angeht und andererseits natürlich auch, was diesen YouTube-Content angeht. Und was ihr euch vielleicht zukünftig von uns vorstellen könnt auf YouTube und allgemein. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal.